Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Der Gast, das ist heute Susanne Lind-Klitzing, die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, womit das Thema auch schon weitgehend klar ist, die Lehrkräftebildung. Nicht nur, wir wollen auch über die Verteidigung der Demokratie an den Schulen reden, über die Deutschen und ihr Gymnasium, über Wege zur besseren Bildung und über das Beamtentum. Hallo Frau Lind-Klitzing.
Ich grüße Sie.
Ja, Sie sind ja eine Bundesvorsitzende mit spannendem Lebenslauf, könnte man sagen. Sie haben Germanistik, evangelische Theologie, Pädagogik, Psychologie studiert, dann Referendariat gemacht, mehrere Jahre als Gymnasiallehrerin in Baden-Württemberg gearbeitet. Sie waren in der Lehrerausbildung. Dann haben Sie promoviert, sind in die Wissenschaft gewechselt, zurückgegangen, könnte man auch sagen. Sie sind Professorin für Schulpädagogik geworden, für die gymnasiale Lehrerbildung in Marburg. Dort haben Sie sich habilitiert. Sie waren Prodekanin, Dekanin. Und dann, Frau Lind-Klitzing, 2017 raus aus der Wissenschaft, Bundesvorsitzende des Philologenverbands. Was ist denn da passiert?
Ja, das war mir nicht in die Wiege gelegt, muss ich sagen. Es hat sich ergeben. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, Bildung ist mein Lebensthema. Das war es schon immer. Ich komme aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Ich sollte eigentlich nicht Abitur machen, eigentlich nicht studieren. Das hat sich aber erfreulicherweise alles anders entwickelt. Und insofern würde ich auch die verschiedenen Stationen in meinem Lebensweg immer als eine Weiterentwicklung beschreiben, die nicht von vornherein so angelegt war und über die ich wahrscheinlich nicht von Anfang an hätte sagen können, das genau ist mein Ziel und ich wollte immer schon Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes werden, obwohl ich das heute seit 2017 von Herzen gerne bin.
Ja, und das schon seit dann eben 9 Jahren. Sie sagen es trotzdem, wenn man Ihnen an Ihre Uni-Mail-Adresse eine Nachricht schickt, kommt immer noch in zur Zeit in der Beurlaubung drin. Das klingt so, als würden Sie morgen wieder zurück auf Ihre Professur gehen.
Also es ist tatsächlich so, Herr Viada, dass ich noch ein Doktorandenkolloquium am Laufen habe und dass ich in der Tat nach dem Ende meiner dritten Amtsperiode vorhabe, zurück an die Uni zu gehen. Also insofern, never ending story.
Wann wäre das denn? Nur mal schon mal als Vorbereitung. Wie lange ist das noch?
Ja, also ich bin gerade frisch wiedergewählt und zwar jetzt Ende letzten Jahres. Wir haben eine 4-jährige Amtszeit und insofern lassen Sie mich rechnen, Ende letzten Jahres war 25 plus 4 wäre Ende 2029. Läuft diese dritte Amtsperiode aus. Ich möchte gerne noch viel gestalten, aber ich glaube, nach 3 Amtsperioden ist es dann auch gut, wieder etwas anderes zu machen. Und ich habe jetzt schon Ideen, wie ich meine Seminare in dem dann schon in der Mitte des Semesters angebrochenen Wintersemesters gestalten möchte, nämlich in dem Fall als Wochenendseminar. Und ich würde gerne auch in einer bestimmten Kombi von Präsenzformat und Digitalformat auch mit Menschen ins Gespräch kommen für die Studierenden, für die Lehramtsstudierenden, die ich gerade in meiner Bundesvorsitzendenzeit kennengelernt habe. Also beispielsweise Olaf Köller oder Felicitas Thiel. Wenn die dann noch Lust haben, weiterhin mit mir ins Gespräch zu kommen, würde ich auch gerne meine Studierenden daran teilhaben lassen.
Jetzt haben wir gerade weit in die Zukunft gesprochen. Dabei wollen wir ja ein bisschen über die Gegenwart erstmal sprechen. Wenn ich Sie jetzt nenne, Sie sind eine Lobbyistin, Frau Lind-Klitzing. Sind Sie einverstanden, wenn ich Sie so nenne?
Also wenn Sie sagen, dass meine professionelle Aufgabe Lobbyarbeit für das Gymnasium ist, dann würde ich sagen, ja, das ist ein Teil meiner Arbeit. Meine Arbeit erschöpft sich nicht darin, aber auf jeden Fall ist das so, dass ich mich als Lobbyistin für das Gymnasium verstehe, aber nicht nur für das Gymnasium, sondern in der Tat tatsächlich auch für eine Weiterentwicklung des Bildungswesens, also auch für gute Bildung der Schülerinnen und Schüler. Und vor allem eben auch für ein gutes Lehrkräftedasein. Ich glaube, da ist in beiden Bereichen noch viel zu tun.
Gerade beim Letzteren würde ich gerne einhaken. Wenn Sie jetzt mit Kultusministerinnen und Kultusministern sprechen würden, dann sagen die Ihnen, naja, das sind halt die Lehrerverbände. Und da gehört der Philologenverband dazu. Die gucken vor allem, dass es den Lehrern gut geht.
Ja, also um ehrlich zu sein, ich führe ja regelmäßig Gespräche mit den Kultus- beziehungsweise mit den Bildungsministern und Ministerinnen. Und ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass wir, obwohl wir diese Funktion haben, Lobbyismus für das Gymnasium zu betreiben, nur so wahrgenommen werden, sondern es geht in der Tat immer auch um allgemeine Anliegen. Also ich mache es mal an zwei Beispielen deutlich. Selbstverständlich bin ich für eine Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe eingetreten. Also das ist ein zentrales gymnasiales Anliegen. Seit geraumer Zeit trete ich aber auch, und ich glaube nicht ganz unerfolgreich, vor allem für eine bessere vorschulische Bildung, also hier eine diagnoseindizierte, verbindliche vorschulische Förderung ein, weil ich tatsächlich glaube, dass Schülerinnen und Schüler, Kinder bereits mit Eintritt in die Schule vergleichsweise ähnliche Voraussetzungen haben müssten, um das, was ihnen in der Schule entgegentritt, tatsächlich gut aufnehmen zu können. Und wenn wir erst während der Schulzeit damit anfangen, ist das gut, aber es ist eigentlich viel zu spät. Und deswegen brauchen wir eine diagnoseindizierte, verbindliche vorschulische Förderung. Und was ist daran neu? Ich glaube, dieses diagnoseindiziert und verbindlich. Also was wir im Moment ja haben, ist tatsächlich eine Erkenntnis dahin, dass das wichtig ist, Sprach- und Entwicklungsstände zu erfassen. Im Erfassen sind wir immer groß. Das reicht aber alleine nicht, sondern was sein muss, ist hier die Verknüpfung von eben verbindlicher vorschulischer Förderung aufgrund eben der Diagnosetatbestände. Und wenn das so Dinge sind, die ich im Gespräch mit den Kultusministern anspreche, dann ist völlig klar, ich bin natürlich eine Vertreterin des Gymnasiums, aber das Gymnasium steht ja nicht isoliert da, sondern wir sind eine Schulart im differenzierten Schulwesen, und wir alle hängen davon ab, dass Schülerinnen und Schüler am besten schon vorschulisch gut auf die Schulreife vorbereitet werden.
Alles gut, alles richtig. Ich habe aber auch oft mit den Kultusministerinnen und Kultusministern gesprochen, vor allem zum Beispiel auch in der Corona-Zeit und danach. Und da habe ich schon den ein oder anderen Seufzer über die Lehrerverbände gehört. Vermutlich haben Sie aber da genauso über die Kultusminister geseufzt.
Also ich glaube, um es mal rückwirkend zu betrachten, wir hatten ja alle keine Handlungsmatrix. Mit den Erfahrungen von heute wäre manches anders geworden. Ich sage jetzt zunächst mal was Positives über die Kultusminister und Kultusministerinnen, nämlich vom Ende her betrachtet ist, glaube ich, einer der positiven Effekte, soweit man das überhaupt so sagen kann, der, dass die Kultusminister und Ministerinnen stärker zueinander gerückt sind in dieser Zeit. Und das heißt, die haben auch viel Zeit damit verwendet, sehr viel Zeit, sich tatsächlich kontinuierlich abzudaten. In dieser Zeit hatten wir als Lehrerverbände weniger Chancen, sozusagen dazwischen zu kommen. Und deswegen glaube ich, war die gegenseitige Beglückung, also was hält man voneinander und von dem Nächsten, was die einen vorhaben und was die anderen denken, das war, glaube ich, weniger ausgeprägt, als es heute ist, wo wir wieder in besseren Zeiten leben. Und wenn ich es nochmal so rückwirkend betrachte, würde ich nochmal eins positiv und vielleicht auch eins negativ sagen. Also eins positiv, man glaubt es ja nicht, weil das oft auch anders rezipiert wurde, aber im März 2020 ging es ja mit Corona und den Schulschließungen los. Und wir und der Deutsche Lehrerverband und in dem Fall der Deutsche Philologenverband haben schon am 26. April damals ein Modell entworfen von einem Zwei-Wochen-Takt von digitalen Fern- und Präsenzunterricht mit halber Schülerzahl. Also weil wir damals aus der Perspektive mit allen Schülerinnen und Schülern zusammen wird es wegen möglicher Infektionsgefahr schwierig, hatten wir ein Modell entworfen, wo man quasi so einen Schichtbetrieb macht, jeweils mit der Hälfte. Eine Hälfte vormittags, mit der anderen Hälfte nachmittags. Wir haben das auch so ein bisschen entwickelt. Da sind wir aber nicht gehört worden. Und da würde ich sagen, das war etwas, da waren wir alle noch nicht so weit. Und da waren die Lehrerverbände nicht schlecht, sondern ich würde sogar sagen, das war eigentlich ein ziemlich vernünftiges Modell, was in manchen Schulen auch aufgrund der Initiative der Schulleitung gegriffen hat. Und was sehr wahrscheinlich schwierig war, und das ist das, glaube ich, worauf Sie anspielen, Also, die Lehrkräfte wurden ja nicht priorisiert bei diesen Impfangeboten und da war oder erst an dritter Stelle von drei möglichen, weil wir als nicht systemrelevant eingestuft wurden. Und weil man damals tatsächlich noch nicht so richtig einschätzen konnte, wie stark ist das mit der Infektionsgefahr in den Schulen von den Kindern und Jugendlichen mit den Lehrkräften zusammen, war für uns damals wichtig, eigentlich als systemrelevant eingestuft zu werden und damit auch ein priorisiertes Impfangebot zu erhalten, um stärker den Präsenzunterricht wahrnehmen zu können, als er wahrgenommen wurde. Und ich glaube, da gibt es im Nachhinein große Lücken, weil weniger Präsenzunterricht stattgefunden hat, insbesondere für die Kleinen und Pubertären. Ich glaube, die Pubertären hat es letzten Endes vermutlich in dieser Phase am schlimmsten getroffen. Und da sozusagen waren wir natürlich schon vorsichtig, weil man das Ganze einfach nicht einschätzen konnte. Und da würde ich heute sagen, also in Bezug auf die Systemrelevanz von Lehrkräften hat man vielleicht heute auch noch mal eine andere Perspektive, weil wir gesehen haben, wie wichtig auch der soziale Dialog für Kinder, für Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler ist. Und das hatten wir damals möglicherweise nicht so stark im Blick. Und die Folgen sehen wir natürlich heute. Und eins der Anliegen ist tatsächlich auch die Weitung der Perspektive der Lehrerverbände gegenüber Mental Health Problemen von Schülerinnen und Schülern.
Ja, ich muss da trotzdem nochmal nachhaken und vielleicht,
War klar.
dass wir uns ein bisschen knapper fassen.
Ja, sorry.
Alles gut, aber ehrlicherweise, viele haben schon, also die Kinderärzte haben sehr früh gesagt, wir müssen die Mental Health Probleme in den Vordergrund stellen, wir müssen unbedingt Präsenz gewährleisten, wir müssen, das Risiko ist übrigens nicht so hoch, haben viele Kinderärzte gesagt. Das Infektionsrisiko gerade bei kleineren ist geringer und wir müssen die ganze Diskussion nicht wiederholen. Aber ich habe mir oft gewünscht von den Lehrerverbänden, einige andere noch, von einigen anderen noch mehr als dem Philologenverband, dass da mal ein richtig starkes Bekenntnis kommt im Zweifel für die Kinder und im Zweifel gehen wir auch ein Risiko ein. Hat mir gefehlt.
Ja, also kann ich verstehen, kann ich auch
Da waren Sie doch Lobby
nachvollziehen.
irgendwie.
Naja, ich würde mal sagen, was da schwierig war, war die sehr unterschiedliche Lage in den Bundesländern. Das war am Anfang meiner Zeit als Bundesvorsitzende oder am relativen Anfang meiner Zeit als Bundesvorsitzende. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es schwierig war, die unterschiedlichen Länderinteressen bedingt durch die verschiedenen Infektionszahlen zu vermitteln. Und deswegen würde ich sagen, ein klares Wort für alle war damals schwierig. Als die Infektionszahlen in Bayern relativ hoch waren, war klar, da ging es um Impfung und Masken. Und da haben die Sachsen noch gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir gehen hier aber stramm in den Präsenzunterricht und machen Unterricht mit unseren Schülerinnen und Schülern. Also das war ein sehr differenziertes Bild, was in den Bundesländern nicht unabhängig von den Infektionszahlen eben verschieden war. Und von daher glaube ich, dieses eine klare Wort, das war schwer und das würde ich auch heute noch sagen. Die Situation war unterschiedlich und wir hätten differenzierter reagieren müssen, als wir reagiert haben.
Ich fand es relativ undifferenziert zu sagen, im Zweifel Sicherheit, 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 wenn wir uns solche Situationen anschauen. Aber ich würde diese
Ja, vielleicht noch
Lobbyphase,
ein letztes dazu.
ja.
Also ich kann auch das verstehen. Aber es herrschte eben auch eine große Unsicherheit. Und man muss auf der anderen Seite sagen, im Nachhinein, obwohl wir diesen sehr negativen Blick auf die Schulschließungen haben, der für viele Jahrgänge auch berechtigt war, ist es laut OECD-Studie von 2021 so, dass im Sekundarbereich 2 in Deutschland die Schulen die wenigsten Tage von allen geschlossen blieben. Also 101 Tage war sozusagen in 2021 der Schnitt der Schließung im OECD-Bereich und Deutschland hatte da 83 Tage. Also da gab es damals, und da muss ich auch sagen, das war natürlich schon auch starke Lobbyarbeit von uns, weil wir die Schülerinnen und Schüler durch die Abiturprüfungen bringen wollten und dann tatsächlich auch viel Anwesenheitspflicht mit den älteren Jahrgängen allerdings zugegeben in Bezug auf die Vorbereitung der Prüfung vorherrschte.
Ja, da muss man sich aber die Statistik noch genau anschauen. Da reden wir auch von ganzen Tagen und teilweisen Tagen. Wir sehen auch, dass in vielen Ländern die Schulschließungen am Anfang auf einem ähnlichen Niveau oder sogar höher waren als in Deutschland, dann zurückgefahren worden sind, weil man dort gelernt hat, während man in Deutschland hochgeblieben ist. Also da muss man sich dann schon die Statistiken genau anschauen. Es ist komplex gewesen. Wie gesagt, an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man eher erstmal auf die Kinder geschaut hätte und nicht so sehr auf die Frage, was können wir jetzt an der Stelle riskieren. Das hat man ja zum Beispiel, Stichwort Systemrelevanz, die Kassiererin an der Supermarktkasse auch nicht gefragt.
Ja, ist richtig, natürlich. Klar, aber in dieser Verantwortung, die Sie gerade jetzt eben ja wollen für die Schülerinnen und Schüler, für Schule eben als ein Lern- und Sozialort, wenn man das unbedingt gesellschaftlich will, muss man eben auch was dafür tun. Und da war unsere Perspektive, dass die Impfangebote für die Lehrkräfte damals zu spät kamen.
Thema, ich würde noch einmal beim Thema Lobby kurz bleiben und dann weitergehen, wo ich auch das Gefühl habe, dass es nicht in erster Linie um Selbstlosigkeit geht, ist das Thema Beamtentum. Da haben Sie sich neulich auch wieder deutlich für die Beibehaltung des Beamtentums ausgesprochen. Wir haben ja wieder mal in einigen Bundesländern Debatten oder in wenigen Bundesländern Debatten um dieses Thema. Der Spiegel hat gerade eine schöne Titelstory gemacht zu dem Thema, natürlich schön im Sinne von kontrovers. Teuer, unkündbar, überversorgt, warum Deutschland weniger Beamte braucht. Ich würde sagen, ich kann nicht entscheiden, ob Deutschland weniger Beamte braucht, aber ich finde schon, dass Lehrkräfte keine Beamte sein müssten, weiß aber, dass das für Lehrkräfte durchaus Vorteile hat und dass die Marktmacht, Stichwort Lehrkräftemangel, dafür spricht, dass man das durchdrücken kann.
Ja, das sehe ich naturgemäß ganz anders. Und das ist schon auch ein Thema, eins meiner Lieblingsthemen. Und den Spiegelartikel habe ich natürlich auch gelesen. Und insbesondere das Titelbild finde ich so richtig gruselig, ehrlich. Aber das ist klar, damit muss man Leser holen und Aufmerksamkeit bekommen. Weshalb trete ich für das Beamtenverhältnis der Lehrkräfte ein? Ich glaube, dass es gemäß unserem Grundgesetz und gemäß unserer Tradition eine Pflicht unseres Staates ist, Lehrkräfte zu verbeamten. Wir haben im Grundgesetz Artikel 7 den Hinweis darauf, dass die Schule unter der Aufsicht des Staates steht. Wir haben in Deutschland die Tradition der Schulpflicht und nicht der Unterrichtspflicht. Das ist ein deutlicher Unterschied gegenüber anderen Ländern, also Beispiel Homeschooling in den USA. Das ist dort erlaubt. Bei uns ist das nicht erlaubt, weil wir Schulpflicht brauchen. Wer kann die Schulpflicht sozusagen gewährleisten? Das können nicht die Schulleitungen allein, wenn die alleine da wären, sondern wir brauchen für die Schulpflicht die Lehrkräfte, die unterrichten. Und nur die Beamtinnen und Beamten dürfen nicht streiken. Dass die angestellten Lehrkräfte, die wir haben, das häufig aus Ethos sozusagen gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern, weil sie für ordnungsgemäßen Unterricht sorgen wollen, nicht so tun, wie sie es tun könnten, beispielsweise wie Kollegen und Kolleginnen in Frankreich. Das hat was mit ihrem Arbeitsethos zu tun. Aber das Ethos des Staates beziehungsweise die Pflicht des Staates aus meiner Sicht ist die, tatsächlich Lehrkräfte zu verbeamten. Und der einzige Impuls, dies in Frage zu stellen, ist momentan aus meiner Sicht eine kurzfristige Rechnerei, die in der Tat kurzfristig ist, und die momentan ja von Sachsen vorangetrieben wird. Sachsen, das vorletzte Land, was Lehrkräfte wieder verbeamtet hat, mit der Idee, dass der neue Kultusminister in Sachsen versucht, im Übereinklang mit allen anderen Kultusministern eben die Entverbeamtung der Lehrkräfte in Deutschland voranzutreiben. Und ich glaube nicht, dass er erfolgreich sein wird. Und nachdem dies sozusagen ruchbar in Anführungsstrichen wurde, haben sich auch schon etliche Kultusminister anders geäußert,
Ist
als
es
er es
nicht
sich erhofft hat.
genau umgekehrt, dass kurzfristig gesehen es verlockend ist zu verbeamten, dass langfristig gesehen wir aber auf riesigen Pensionslasten sitzen? Also ist es nicht von der Argumentation genau umgekehrt, dass wir, weil es kurzfristig günstiger ist, wir die Lehrkräfte deshalb verbeamten und andere Bereiche auch vielleicht, also ich bleibe mal bei den Lehrkräften, verbeamten, weil der Staat so denkt, Geld zu sparen und am Ende kommt die dicke Rechnung, weil er nämlich keine Rücklagen gebildet hat.
Ja, das glaube ich auch, aber das ist ein falsches politisches Handeln, weil die Denke nicht sein kann, ich spare mir in diesem Jahr die Rücklage der Pensionskosten, die anfällig anfallen, und verschiebe es sozusagen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, um dann groß zu jammern, sondern die selbstverständliche Fürsorge, die politische Fürsorge und auch die finanzielle Fürsorge gebietet es selbstverständlich, für das jetzige Entgelt der Lehrkräfte zu sorgen und gleichzeitig für diejenigen, die verbeamtet sind, eben die Pensionsrücklagen jetzt schon zu treffen und sie eben nicht auf die nächsten 30 Jahre zu schieben und dann vor einem Pulk zu stehen, der nicht bewältigbar ist. Und genau das haben einige Länder getan und andere nicht. Das Erfreuliche ist, es gibt einige Länder, die tatsächlich regulär diesen Pensionsfonds gebildet haben. Und es gibt einige Länder, die haben ihn gebildet und die haben ihn dann jetzt bei Zeiten mal aufgeknackt, weil sie das Geld gerne für was anderes verbrauchen wollten. Und dann wird gejammert, dass wir die Pensionslasten nicht zahlen können. Das ist für mich ein unzeitgemäßes, unsachgemäßes Handeln. Wenn man damit richtig umgeht, stehen wir nicht vor diesem Riesenberg.
Trotzdem ist es so, wenn man da sich Berechnungen anschaut, ist es über die gesamte Lebenszeit hin doch deutlich teurer zu verbeamten als nicht zu verbeamten.
Ich habe es tatsächlich jetzt durchrechnen lassen und ich komme Ihnen einen Schritt entgegen, aber nur einen kleinen und nicht den großen. Die herkömmliche Argumentation ist tatsächlich so, dass es keinen Effekt bringen würde. Wir haben es jetzt mal durchgerechnet, tatsächlich, was beispielsweise EG 13 und A 13, also im Prinzip die regulären oder die mehrheitlichen Gehälter von Lehrkräften in Bund und in Ländern, die sind ja nochmal unterschiedlich, weil nach der Föderalismus Reform leider unsäglicherweise die Entlohnung für A13 oder E13 unterschiedliche in den Ländern ist, was auch nochmal den Attraktivitätsgrad unterscheidet dann in den Ländern. Bei genauer Rechnung kommt man plus minus sozusagen tatsächlich darauf, dass pro Jahr ungefähr 10.000 Euro an Mehrkosten für den Beamten bestehen. Und da wäre für mich jetzt die Frage, wenn ich Ihnen schon so weit entgegenkomme, nach meinem jetzigen Rechnungsstand würde ich sagen, dafür riskieren wir Streikfreiheit, dafür riskieren wir sozusagen das, was auch Ihnen lieb ist, nämlich dass wir eine Kontinuität und Verlässlichkeit in Unterricht und Betreuung in der Schule haben. Nein. Und das gekoppelt mit unserem Grundgesetz, doppelt nein.
Lassen wir mal
also
so.
Sie merken, das ist so ein Punkt.
Lass mich,
Da muss ich nicht nur, sondern ich bin wirklich, ich bin davon aus tiefstem Herzen überzeugt, weil interessanterweise, ich bin ja jetzt in einem Angestelltenverhältnis gegenüber meinem Verband. Ich bin im Moment ja gar keine sozusagen Beamtin mehr in einem bestimmten Land verpflichtet. Aber ich habe meine Verbeamtung tatsächlich als die Dienst- und Treuepflicht gegenüber meinem Dienstherrn, gegenüber dem Staat und in dem Fall gegenüber der Schule, gegenüber den Schülerinnen und Schülern verstanden, die tatsächlich auch so eine Hingabe für diesen Beruf bedeutet und kombiniert damit, dass ich eben bestimmte Dinge werde nicht durchsetzen können, weil ich eben nicht streiken darf.
Ich werde jetzt auch nicht mit populistischen Gegenbeispielen anfangen, wo wir natürlich wissen, dass Lehrer auch diesen Status Lehrerinnen auch missbraucht haben und missbrauchen. Aber der entscheidende Punkt ist für mich schon, sie machen das ganz geschickt, wie sie das Allgemeinwohl so definieren, dass am Ende auch das Wohl der Lehrer und Lehrerin dabei rauskommt, Frau Link-Litzing.
Ja, ich denke, es hat tatsächlich auch einen Zusammenhang. Also ich sehe das wirklich so. Es geht nicht darum, sozusagen zu leugnen, dass es natürlich Vorteile hat, auch Beamtin zu sein, wie es auch Nachteile hat. Ich kann nicht einfach mal eben so das Bundesland wechseln, wenn ich einen neuen Dienstherrn oder sowas gefunden habe. Da sind schon auch deutliche kompliziertere Schritte dazwischen. Also es geht mir gar nicht darum, mögliche Vorteile des Beamtenstatus zu leugnen. Ich glaube nur nicht, dass sozusagen die Bedingung, um Lehrer zu werden, sozusagen nur damit einhergeht, dass ich angeblich mehr Ferien hätte und keine sozusagen Belastung während der Zeit und dann auch noch viel verdiene. Das wäre gar nicht meine Argumentationsschiene, sondern ich komme tatsächlich, also aus meiner Denke, aus der Argumentation des Grundgesetzes und der Schulpflicht drauf.
Ja. Und apropos Grundgesetz in allen Bundesländern, haben ja dann möglicherweise Lehrerinnen und Lehrer bald auch die Chance zu zeigen, wie wichtig es ist, dass sie Beamte sind. Wir haben in einigen Bundesländern einen Rechtsruck. Wir haben vielleicht auch in einigen Bundesländern bald Regierungsbeteiligungen, die der AfD, einer gesicherten rechtsextremen Partei. Und dann erwarte ich dann aber auch, dann müssen wir auch erwarten können, dass dann verbeamtete Gymnasiallehrerinnen und Lehrer im Zweifel gegenhalten, wenn Anweisungen aus einem zum Beispiel AfD-geführten Kultusministerium kommen. Und was die AfD sofort in der Bildungspolitik, konnten wir ja gerade nachlesen, das können Sie auch bei mir im Blog nachlesen. Ist das auch Ihre Erwartung, dass man dann entsprechend als Beamte gegenhält?
Ja, also gegen rechts außen ist dagegen zu halten und das ist überhaupt kein Überschreiten sozusagen des Beutelsbacher Konsenses. Und übrigens, das finde ich ja auch interessant, dagegen habe ich mich ja auch gerade ausgesprochen, das passt zu dem, was wir eben gesagt haben, wenn die AfD so etwas wie eine allgemeine Bildungspflicht in Anführungsstrichen möchte, aber keine Schulpflicht mehr, dann ist das genau das, was uns droht, wenn wir uns eben nicht ans Grundgesetz und in dem Fall auch an die Interpretation des Grundgesetzes halten, wie ich es eben gesagt habe. Was ich aber auch glaube, ist, dass Lehrkräfte Stütze und Stärkung und auch Voraussetzungen, bessere Voraussetzungen brauchen, um mit geradem Rückgrat in der Schule sein und bleiben und in Verantwortung vor ihren Schülerinnen und Schülern bleiben zu können. Und was
Lassen Sie
ich,
mich da mal kurz
ja.
einhaken. Sie haben als Markus Blume zum Präsidenten der Wissenschaftsministerkonferenz berufen wurde für dieses Jahr, als er das Amt übernommen hat. Offiziell haben Sie gefordert, dass, haben es zum Anlass genommen, um zu fordern, dass die konkrete Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz fester, verbindlicher Bestandteil der Curricula-Lehrkräftebildung werden soll. Warum?
Muss ehrlich sagen, ich finde es ja nach wie vor ein Unding, dass das nicht so ist. Ich fordere das seit das Grundgesetz 70 Jahre geworden ist, dann ist es 75 Jahre geworden. Jetzt hoffe ich, dass es vielleicht im 80. Jahr schaffen. Warum fordere ich das? Also, es gibt ja die Lehrerbildungsstandards und in den Lehrerbildungsstandards, die jetzt für die Bildungswissenschaften beispielsweise, ist natürlich Werteorientierung und sowas wichtig. Und da ist im weitesten Sinne auch das Grundgesetz drin, aber nur im weitesten Sinne. Und zwar steht da, Lehrkräfte vermitteln Werte und Normen, eine Haltung der Wertschätzung und Anerkennung von Diversität und unterstützen selbstbestimmtes und reflektiertes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern. Und die Absolventinnen und Absolventen, also die angehenden Lehrkräfte, kennen und reflektieren demokratische Werte und Normen sowie ihre Vermittlung und sie kennen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus. Das finde ich richtig, dass das da drin steht. Aber das ist aus meiner Sicht Stricken ohne Wolle. Das ist das Schwarzbrot, was da fehlt. Also so wie es gut ist, wenn ich das kleine A mal eins kann, um Kopf rechnen zu können, um bestimmte Dinge einschätzen zu können, gehört aus meiner Sicht die Kenntnis des Grundgesetzes, also beispielsweise von Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder von Artikel 3, niemand darf diskriminiert werden wegen seiner Herkunft, wegen seiner Sprache, wegen seiner Rasse. Dieser Begriff steht ja wegen des Dritten Reichs immer noch drin. Die Lehrkräfte, angehenden Lehrkräfte müssen wissen, dass im Grundgesetz tatsächlich Artikel 7, die Schule steht unter der Aufsicht des Staates, steht und auch, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist und dass nach Artikel 30 es dann tatsächlich so ist, dass die Erfüllung der staatlichen Befugnisse Sache der Länder ist, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft. Also glücklicherweise haben wir Föderalismus, glücklicherweise sozusagen haben die Länder entsprechende Kompetenzen. Und ich glaube einfach, dass die Lehrkräfte diese Rückenstärkung, die Kenntnis des Inhaltsgrundgesetzes brauchen und eine vertiefte Auseinandersetzung damit. Und das haben sie durch solche Formulierungen, wie ich sie eben vorgelesen habe, nicht verbindlich während der universitären Phase der Lehrkräftebildung. Und aus meiner Sicht ist die universitäre Phase der Lehrkräftebildung die, wo man noch am ehesten Zeit hat, sich in Ruhe vertieft mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Später wird alles schneller, schulbezogener. Man muss Präventionsmaßnahme XY anwenden. Aber diese vertiefte Auseinandersetzung, die Rückenstärkung durch unser Grundgesetz, das muss aus meiner Sicht in der ersten Phase erfolgen. Und
Und
das ist nicht der Fall.
vertiefte Auseinandersetzung heißt für Sie vielleicht auch anhand von Fallbeispielen durchzuspielen, was ist denn, wenn mein Dienstherr dieses oder jenes von mir fordert?
Ja, genau, aber auch tatsächlich grundsätzlich, und da will ich nochmal einen Unterschied machen, was passiert, und das ist gut. In der zweiten Phase im Referendariat, im Vorbereitungsdienst, gibt es in der Regel tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Schulgesetzen der Länder. Also das landesspezifische Auge sozusagen wird auf die rechtlichen Regelungen geworfen, aber das auf das Grundgesetz wird nicht in gleicher Weise praktiziert, weil da dann auch die Zeit fehlt, wie es aus meiner Sicht sein müsste, damit wir ein gerades Rückgrat haben können in bewegten Zeiten.
Haben Sie irgendeine Rückmeldung bekommen auf die Forderung?
Ja, also seit dem 70. Geburtstag des Grundgesetzes damit unterwegs bin, habe ich in den ersten 5 Jahren, ich verfolge das Anliegen kontinuierlich, zunächst in Gesprächen immer eine positive Rückmeldung bekommen, dass die Kultusminister das richtig fanden und auch, dass die Wissenschaftsminister das richtig fanden. Aber es wurde dann nichts umgesetzt. In der zweiten Phase, also nachdem das Grundgesetz 75 Jahre geworden ist und ich nochmal einzelne Briefe und einzelne Kontakte speziell zu diesem Thema mit den einzelnen Ministern wahrnehmen durfte, kommen immer so zwei Variationen an Antworten. Und die stimmen natürlich beide, aber sie befriedigen mich nicht. Antwort eins ist die, also wir gehen davon aus, dass dies in der ersten Phase stattfindet, weil eben die Absolventinnen und Absolventen demokratische Werte und Normen sozusagen kennen sollen. Und dann gehen wir davon aus, dass das Grundgesetz sozusagen tatsächlich pflichtgemäßer Bestandteil ist. Das glaube ich nicht. Und das Zweite ist, dass häufig gesagt wird, ja, wir als Wissenschaftsminister haben zwar theoretisch sozusagen die Aufsicht über die erste Phase, aber die konkrete Ausgestaltung der Curricula, die wiederum liegt bei den Kultusministern. Und da muss ich sagen, der konkrete Arbeitsauftrag an die BMK jetzt wäre bei der Überarbeitung der Lehrerbildungsstandards für die Bildungswissenschaften hier tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem konkreten Inhalt Grundgesetz hineinzuschreiben. Und das wäre eigentlich gar nicht so viel, weil eine übergeordnete Zielsetzung bereits drinsteht, aber nicht die Verpflichtung sozusagen zur konkreten Auseinandersetzung mit dem verpflichtenden Inhalt sozusagen mit der Basis, mit der Verfassung unserer Republik. Und da würde ich sagen, das müsste Lehrkräften zuteil werden, wenn Schülerinnen und Schüler denn schon in der 8. Klasse ein Grundgesetz geschenkt kriegen, dann sollten Lehrkräfte das auch mal intensiv kennengelernt haben und darin auch geschult worden sein.
Frau Lenkitzing, wie sehr sorgt Sie die Situation oder ein Szenario, in dem ein AfD-Kultusministerium Druck auf die Schulen ausübt, und wie sehr vertrauen Sie da auf die Lehrer und Lehrerinnen?
Also es sorgt mich einerseits sehr, weil ich tatsächlich glaube, dass dieses Credo, die Würde des Menschen ist unantastbar und dass niemand diskriminiert werden darf, unter anderem wegen seiner Herkunft, und dass das die Voraussetzungen sind gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also gegen die Abwertung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, gegen die Abwertung von einfach bestimmten Gruppen, denen negative Attribute zugeschrieben werden, dass das sozusagen Teil von eben staatlicher Ideologie sozusagen werden kann. Und das wollen wir nicht und das dürfen wir nicht wollen. Und insofern sorgt mich das sehr und insofern sorgt mich auch sehr, wenn gesagt wird, wir wollen lieber eine allgemeine Bildungspflicht als eine Schulpflicht, weil im Homeschooling beispielsweise brauchen wir keine examinierten und geprüften Lehrkräfte. Da können dann auch Eltern oder andere diesen Unterricht sozusagen außerhalb der Schule wahrnehmen. Das darf aus meiner Sicht nicht sein, weil die Schule hier einen anderen Rückhalt leistet. Also einerseits sorgt mich das sehr. Andererseits muss ich sagen, bin ich bei allem viel gescholtenen Föderalismus sehr froh, dass wir Föderalismus haben in dem Fall, weil wir haben keine Zentralregierung, sondern wir haben eben 16 Länder, die ihre staatliche Pflicht sozusagen für ihre Bundesländer ausüben müssen. Und wir haben die BMK, die Bildungsministerkonferenz, die hoffentlich mehrheitlich sich zu, wenn sie erforderlich sind, tapferen Entschlüssen durchringt und sie damit auch das Rückgrat, ein zusätzliches Rückgrat für Lehrkräfte bilden können, um möglichen Gefährdungen der Menschenwürde oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Jetzt
entgegenzutreten.
sprechen Sie gerade die BMK an als Teil der Kultusministerkonferenz, aber die können sich doch gar nicht zu Mehrheitsbeschlüssen durchringen, weil sie sich selber letztes Jahr versagt haben, eine Reform der Abstimmung hinzubekommen. Die haben
Ja.
eine Mini-Reform hinbekommen. Also kein Bundesland allein kann mehr die ganze KMK zu Fall bringen. Ja? Aber
Genau.
ansonsten weiter bei allen wesentlichen Fragen. Es gibt zwar Fragen, bei denen das nicht so ist, aber bei allen Fragen, über die wir hier reden, Einstimmigkeit.
Bei allen
Bei
Fragen, vor
Fragen
allem
nicht. Ziemlich
die
schwierig, oder?
also es ist nicht das erreicht worden, was Frau Hubig und Frau Prien damals angestoßen haben, muss man sagen. Und das bedauere ich auch. Das war eine richtige Idee, die aber nicht zur vollkommenen Umsetzung gekommen
Sollte
ist.
man da noch mal wieder nachsteuern?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre mein Wunsch und ich glaube, es ist wie immer, wenn die Not groß genug ist, dann ist auch noch mal mehr Wille da, als wenn man denkt, oh, naja, das wird uns schon nicht betreffen. Also insofern hat die große Not vielleicht da auch noch mal eine befördernde
Und das
Wirkung.
Argument der Bayern zum Beispiel zu sagen, wir wollen nicht, dass uns irgendjemand in unseren Kultus, in unsere Kultushoheit reinredet, egal wer.
Ja, ich meine, das kann ich einerseits gut verstehen, weil man muss einfach sagen, dass Bayern natürlich in Bezug auf sämtliche Studien, die wir haben, immer die besten Ergebnisse für ihre Schülerinnen und Schüler produzieren und dass die keine Lust haben, dass ihnen da reingeredet wird, kann ich gut verstehen. Gleichwohl glaube ich in der Tat, und da müssten wir nochmal genau gucken, dass die Kultusministerkonferenz ja bei zum Beispiel bei Beschlüssen, die finanzielle Wirkung haben, einstimmig sein müssen. Aber bei vielen anderen Beschlüssen nicht. Das heißt, die könnten auch ohne drei, also könnten auch ohne drei bestimmte Beschlüsse fällen. Allerdings wären die dann nicht bindend, beispielsweise für jene drei, die da eine andere Position zu haben. Da haben
So
Sie
ist
recht.
das. Natürlich ist es so, dass Länder sich unabhängig von der BMK natürlich auch beliebig zusammentun können oder nicht. Aber wir reden ja eben von einer Einheitlichkeit im Bildungsföderalismus. Und das ist eben der entscheidende Knackpunkt. Wir haben in anderen Fällen durchaus in der GWK-Situation, wo 13 Länder die drei anderen binden können. Hier haben wir das eben nicht. Sie hat, aber das Thema KMK-Reform verbindet uns durchaus seit Jahren. Wir haben uns da häufig darüber unterhalten, was die KMK vielleicht effektiver machen könnte. Immer mal wieder geht es dann um so Fragen wie, wie lange müssten Präsidentinnen oder Präsidenten im Amt sein und so weiter. Aber jetzt ist vergangenes Jahr ein neues spannendes Thema dazugekommen, über das ich noch gern mit Ihnen sprechen würde. Und zwar, Sie haben schon die Namen Prien und Hubig erwähnt, ehemalige Kultusministerinnen. Man kann auch noch den Namen Schopper dazu nehmen, die aktuelle Kultusministerin von Baden-Württemberg, die sich jetzt einer Wahl stellt im Landtag, Landtagswahlen. Die haben vergangenes Jahr ein Konzept, ein Vorschlagthema bessere Bildung 2035 vorgestellt, zusammen mit der Wibben-Stiftung oder organisiert von der Wibben-Stiftung. Gutes Konzept.
Teils, teils. Ich sage mal drei für mich wichtige Kriterien: Zielklarheit, Rollenklarheit, Ressourcenklarheit. Wenn man diese Kriterien anwendet, dann ist bessere Bildung bei Zielklarheit gut. Das, finde ich, ist auch das Besondere, was die drei unterschiedlicher parteipolitischer Herkunft auszeichnet. Das findet meine uneingeschränkte Anerkennung. Es wurde
Stichwort messbare Bildungsziele ist fürs Jahr 2035.
Genau, und was die da gesagt haben, ist allerdings auch nicht neu, muss man sagen. Also da geht es darum, dass eben mehr Schülerinnen und Schüler Optimalstandards erreichen und dass vor allem weniger Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards verfehlen. Also Dinge, die uns ja seit PISA eigentlich ins Buch geschrieben sind und die wir umsetzen sollen, was aber bis heute nicht so richtig geklappt hat. Und das haben sie nochmal präzise formuliert. Und deshalb würde ich sagen, Zielklarheit ist gut. Rollenklarheit und Ressourcenklarheit bin ich mir nicht sicher. Und da habe ich auch, sagen wir mal, ein, zwei, drei kritische Blickpunkte. Der Weg, der beschritten werden soll, ist ja sozusagen von Alberta aus Kanada importiert und soll die datengeschützte Schul- und Unterrichtsentwicklung sein, die sich dann auch im Koalitionsvertrag fand, obwohl das eigentlich Ländersache und nicht Bundessache ist. Wichtig ist da, glaube ich, für mich immer die Frage, führt das tatsächlich zu direkten Veränderungen im Unterricht hier bei uns in Deutschland? Und da würde ich zwei Dinge gegenüberstellen. Ich glaube, dass bei datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung ein Haufen von Datenerhebung und Mehrarbeit für Schulaufsicht, Schulleitung und Lehrkräfte entsteht, deren Folgewirkung auf den Unterricht erhofft, aber ich würde sagen, nicht garantiert ist. Was ich viel besser fände, ist zum Beispiel so etwas wie datengestütztes Unterrichten, also tatsächlich auch mit Hilfe von Technik in der Echtzeit für Lehrkräfte die Lernstände sozusagen von Schülerinnen und Schülern zu erkennen, dann mit Hilfe von einer solchen Software auch gezielte strategische Fördermaßnahmen ergreifen zu können, die mir sofort präsentiert werden, wo ich eine Förderung im Unterricht in Echtzeit von den Schülerinnen und Schülern, die es jetzt brauchen, ohne einen starken Zusatzaufwand habe. Und dieses Ziel, also datengestütztes Unterrichten mit sozusagen Effekten in Echtzeit, das haben wir aus meiner Sicht bei der datengestützten Schule- und Unterrichtsentwicklung so nicht, sondern da müssen wir eine lange Wegstrecke laufen, von der wir hoffen, dass die genauso ausgeht wie in Alberta, wissen wir aber nicht, weil auch die Voraussetzungen in Alberta durchaus andere sind als bei uns. Und insofern, um das zu vollenden, da ist für mich sozusagen die Ressourcenklarheit, also wie viel muss an Stunden und auch an Geld in diese Daten- und datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung also sozusagen gepackt werden, ohne dass es tatsächlich zu dem Ziel führt. Und die Rollenklarheit, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Bildungsministerien eben gerne immer mehr Daten sozusagen fordern und ein Mehr an Lernstandserhebung, dass das aber nicht automatisch zu einem differenzierten Angebot mit entsprechenden Rückmelde- und Förderformaten führt, was wir als Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schüler bräuchten.
Gut, automatisch führt natürlich auch nicht zu nichts, leider meistens, aber man könnte schon sagen, dass die Daten zu haben, die Voraussetzung ist, um was Vernünftiges damit anzufangen. Und Ihr Punkt ist, auf diesen zweiten Punkt, auf diese zweite Schiene müssen wir stärker schauen.
Ja, unbedingt. Und wir müssen auch vor allem die Begrifflichkeiten differenzieren. Also im Zusammenhang damit, ich glaube, da fehlt, also neben der, also die Zielklarheit ist da, aber neben der Rollenklarheit und der Ressourcenklarheit, glaube ich, fehlt in vielen auch die begriffliche Klarheit. Häufig wird diese datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung ja auch noch in Zusammenhang gebracht mit, ist es jetzt die Schüler-ID, ist es die Bildungs-ID, ist es die Bürger-ID, geht es um ein Bildungsverlaufsregister? Also da herrscht sehr viel Unklarheit, ich glaube nicht nur bei den Kritikern, sondern auch bei denen, die das durchaus unterstützen. Und ich würde hier auch nochmal sagen, so viel ich verstanden habe, würde aus Lehrerperspektive nichts gegen ein Bildungsverlaufsregister sprechen, also einfach, wo man aus bestimmten Daten Rückschlüsse viel später ziehen kann, welche Wegstellungen sozusagen im Schulsystem mehr oder weniger erfolgreich waren. Aber ein solches Bildungsverlaufsregister, wie das auch jetzt schon das NEPS hier in Bamberg erhebt, führt eben nicht dazu, dass ich jetzt im Unterricht sozusagen Klarheit, Ideen und Ressourcen für die direkte Förderung der Schülerinnen und Schüler habe, die es jetzt gerade brauchen.
Und da ist eben die Frage, wie können wir beides miteinander anschlussfähig
Und ich
machen?
würde sagen, lieber erst datengestütztes Unterrichten und dann mal gucken, um auf dem Weg sozusagen zur Entwicklung zu sein und nicht mit diesem riesen, ich nenne es jetzt mal etwas provokativ, Monster unterwegs zu sein, wo ich nicht weiß, wann tatsächlich unten was ankommt.
Naja, also sagen wir mal so, das mit dem Monster sorgt mich nicht so sehr, wenn wir uns anschauen, wie in den vergangenen Jahren die Datenschutzdebatte in Deutschland geführt worden ist, ist am Ende noch nicht mal ein Würmlein bei rausgekommen. Also warten wir mal. Also das Monster schreckt mich derzeit weniger als die Sorge, dass am Ende beim Thema Bildungsverlaufregister oder Schüler-ID gar nichts bei rauskommt. Wir sind schon relativ lang dabei, aber das macht nichts, weil wir ja ein spannendes Gespräch führen, Frau Link-Klitzing. Und 5 Minuten gönnen wir uns vielleicht noch, indem wir über das sprechen, was ich mir hier notiert habe unter dem Stichwort Heilige Kuh Gymnasium. Die Deutschen und ihr Gymnasium. Das ist ja etwas, was man, wenn man in viele Länder der Welt geht, erstmal erklären muss, weil die Leute überhaupt nicht verstehen, was das eigentlich sein soll und wozu man das braucht. Gleichzeitig ist es so eins der Themen, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben, als eines der Kernthemen Ihrer Lobbyarbeit. Warum brauchen wir denn das Gymnasium noch, Frau Link-Klitzing?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum das Gymnasium in Deutschland eine geschätzte Schulart ist. Zum einen aus der Tradition, und das ist, glaube ich, schon eine typisch, sagen wir mal, deutsche Tradition. Es ist ja die historisch älteste weiterführende Schulart schon seit dem 16. Jahrhundert. Sie ist dann im 19. Jahrhundert, 1806, 1807, als Wilhelm von Humboldt Kultusminister war, entsprechend weiterentwickelt worden. Und nach ihm, und das ist, glaube ich, schon auch eine ganz entscheidende Sache, die mit dieser Schulart eng verknüpft ist, hat es das sogenannte Abiturreglement von 1834 gegeben. Warum sage ich das? Nicht, weil ich Geschichtshuberei oder Zahlenhuberei betreiben möchte, sondern bis dahin war es so, dass ich qua Stand sozusagen studieren konnte, beziehungsweise qua finanziellem Hintergrund. Und mit diesem Abiturreglement 1834, das dann an der Schulart am Gymnasium sozusagen absolviert wurde, damit war das Placet für den Beginn des Studiums aufgrund von Leistung ermöglicht worden, und zwar jenseits von Standeshintergrund. Und diese, sagen wir mal, historische Verknüpfung, die würde ich ungern aufgeben wollen. Da gibt es auch immer mal wieder Diskussionen, soll eigentlich tatsächlich das Abitur nach wie vor für die Hochschulzulassung entsprechend zuständig sein oder aber auch nicht. Und ich glaube, dass damit aber auch ein bestimmter Anspruch sozusagen an diese Schulart verknüpft ist. Und zwar einerseits in Bezug auf das, was wir uns auf die Fahnen schreiben und vielleicht nicht immer erfüllen, nämlich die Ziele der gymnasialen Oberstufe, vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik und allgemeine Studierfähigkeit. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass in der Tradition des Gymnasiums auch so eine Art, ich nenne es mal durchaus positiv besetzt, kulturelle Traditionspflege auch stattgefunden hat. Also wenn Sie vor allem auch an die musikalische Arbeit oder an die Theater-AGs und all diese sozusagen kulturellen Bestandteile denken, die insbesondere an den Gymnasien gepflegt werden konnten. Ich würde mir das für alle wünschen, aber da hat es eine lange Tradition. Ist das was, was mit dieser Schulart verbunden wird? Ich glaube, sowohl unter dem Gesichtspunkt Leistung und Zugang zum Studium, als eben auch breites Fächerangebot und eben auch eine hohe kulturelle Bedeutsamkeit. Und die ist wahrscheinlich schon in bestimmter Weise in unserer Tradition und damit eher jetzt als Deutsch sozusagen. Oder warum hängen wir so daran? Das lässt sich ein Stück weit damit erklären. Und das andere ist, ich glaube und trete dafür ein, und das sehen wir auch, dass das Gymnasium eine leistungsfähige Schulart ist, von der ich wünsche, dass sie leistungsfähig bleibt und noch leistungsfähiger wird, allerdings immer im Konzert mit gut ausgestatteten Schularten neben dem Gymnasium.
Nur ist es so, dass der Erfolg des Gymnasiums, den Sie beschreiben, an verschiedenen Faktoren hängt. Der eine ist, das Gymnasium war so lange sehr erfolgreich, solange es ein Distinktionsmerkmal war fürs Bildungsbürgertum. Und je breiter das Gymnasium wird, je umfangreicher es demografisch wird, desto weniger ist es Distinktionsmerkmal. Ich persönlich finde das gut, aber ich sage mal, vielen widerspricht das deren traditionellen Verständnis vom Gymnasium. Man könnte sogar sagen, das Gymnasium ist dabei, sich zu Tode so zu siegen, Frau Lindlitzing.
Unter diesem Titel haben wir tatsächlich vor etlichen Jahren mal einen wissenschaftlichen Beirat abgehalten. Siegt sich das Gymnasium zu Tode? Ich würde da so zwei, drei Dinge versuchen drauf zu sagen. Wenn ich zu lang bin, dürfen Sie mich gerne kürzen. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich das, was Sie auch gesagt haben. Die Zukunftsfähigkeit unserer Schulart, also des Gymnasiums, wird davon abhängen, wie gut es tatsächlich gelingt, traditionelle Stärken mit eben modernen pädagogischen Anforderungen zu verbinden. Das zweite ist, wo glauben wir, dass wir uns nicht zu Tode siegen müssen. Also ich war immer eine Gegnerin von irgendwelchen Quotierungen, sondern für mich ist der sozusagen die Förderung qua Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler total wichtig, und das gilt für jede Schulart. Und deswegen ist auch eines unserer Anliegen, das nicht nur von der Presse nicht immer geliebt wird, auch von der Politik nicht unbedingt geliebt wird, tatsächlich nach wie vor die Idee, dass wir eine verbindliche Schulartempfehlung brauchen, die eben unabhängig sozusagen natürlich ist oder unabhängiger werden sollte vom sozioökonomischen Hintergrund, die eben qua Leistungsfähigkeit die Schülerinnen und Schüler auf die passende, zu ihnen passende weiterführende Schulart sozusagen empfiehlt. Und da würden wir uns mehr politischen Mut wünschen. Der findet in einigen Ländern statt, zunehmend. Also es gibt traditionell Bundesländer wie Bayern, die haben immer schon diese verbindliche Grundschulempfehlung, und es gibt Länder, die haben sie nicht. Aber in den letzten Jahren hat es beispielsweise auch in Berlin oder aber auch in Sachsen-Anhalt, in einigen anderen Ländern oder auch in Baden-Württemberg tatsächlich jetzt mehr Ideen zur Hinführung dieser Passung, also verbindliche Schulartempfehlung, gegeben. Das finden wir gut und unterstützen das, was wir aber auch nicht gedacht hätten. Also da sehen wir uns wahrscheinlich schon als ein Vertreter einer Forderung, die nicht von allen geteilt würde, war die Erkenntnis oder der Hinweis darauf, wir haben eine Forsa-Umfrage machen lassen zu der Frage, wie die Bevölkerung eben zu diesem Übergang auf die weiterführende Schulart hier auf das Gymnasium qua verbindlicher Grundschulempfehlung im Sinne von Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler steht und ob sie gerne den alleinigen Elternwillen wollen oder ob diese Übergangsempfehlung auch von den Leistungen der Schülerinnen und Schüler und der Beurteilung der Lehrerinnen und Lehrer abhängig sein soll. Und das Interessante war, dass 92% der Bevölkerung bei dieser Forsa-Umfrage, also die haben wir nicht selber gemacht, sondern einen Auftrag gegeben, sich dagegen ausgesprochen haben, die Übergangsempfehlung nur qua Elternwillen sozusagen zu praktizieren.
Ich
Und
habe
das fand ich
damals darüber
hochinteressant.
geschrieben, ich habe
Ja.
damals darüber geschrieben, fand Ihre Interpretation mutig an der Stelle.
Ja.
Sie haben dort nämlich dann daraus gemacht, die Entscheidung darüber, ob ein Kind nach der Grundschule auf das Gymnasium oder auf eine andere weiterführende Schule halt wechselt, sollte, Moment, nee, andersrum. Sie haben gesagt, dass die Menschen, muss es kurz nachschauen, vor allem abhängig sein soll von den Leistungen der Kinder. Und von vor allem steht da nicht. Es ist nur so, dass tatsächlich nur 6% sagen, ausschließlich vom Elternwillen. Aber es ist nicht gesagt bei den anderen Antworten vom Leistungsvermögen der Schüler und Einschätzung der Lehrkräfte auch, dass dann nicht der Elternwille ein ganz entscheidendes Kriterium sein kann.
Ja, es geht mir auch nie darum, den Elternwillen nicht drin zu haben. Aber es geht mir immer darum, nicht den Elternwillen sozusagen allein drin zu haben. Und das hat tatsächlich auch nochmal biografisch, das wissen Sie, Hintergründe bei mir, die ich nicht unverborgen lassen will. Aber es hat auch tatsächlich Hintergründe, die sich beispielsweise auch in dieser Autorengruppe Bildungsberichterstattung von Kai Marz finden lassen, der tatsächlich darauf hinweist, also nicht er alleine, sondern diese Autorengruppe hier in der Kurzfassung auf Seite 9, wo es darum geht, dass eine nicht verbindliche Gymnasialempfehlung bei gleichen Leistungen und Schulnoten zu einem höheren Prozentsatz, nämlich zu 59% an Schülerinnen und Schüler mit hohem sozioökonomischem Status vergeben wird und nur zu 51% bei niedrigem sozioökonomischem Status. Das ist schlecht, wenn die Leistungen und Schulnoten gleich sind, wenn hier sozusagen eine davon abhängige Empfehlung stattfindet, die allerdings nicht verbindlich ist. Und das Wichtige ist, dass dann der gymnasiale Übergang eben bei Nichtverbindlichkeit bei gleichen Leistungen und Schulnoten dazu führt, dass 58% der Schülerinnen und Schüler mit hohem sozioökonomischen Status auf das Gymnasium überwechseln, aber nur 44% der Schülerinnen und Schüler mit niedrigem sozioökonomischen Status. Und das ist für mich in meiner, ich glaube, durchaus belastbaren Argumentation ein Hinweis darauf, dass die verbindliche Schulartempfehlung eben, die neben dem Elternwillen auch die Leistungen umfasst, eher Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status pusht als Kinder mit hohem sozioökonomischem Status.
Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es zeigt sich eben, dass an der Stelle die Beurteilung durch die Lehrkräfte auch natürlich alles andere als perfekt ist. Was ist schon perfekt, aber deutlich besser funktioniert, als wenn vor allem der Lehrer der Elternwille entscheidet. Das ist interessanterweise
Ja.
so. Ich würde gerne Ihnen noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wenn wir uns im internationalen Vergleich die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler anschauen, wenn wir uns anschauen, wie es aussieht mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit, mit der Bandbreite der Leistungen von ganz oben bis nach ganz unten, Verknüpfung mit der Herkunft und so weiter, steht Deutschland eigentlich nirgendwo richtig gut da zurzeit. Man kann auch sagen, in Teilen sehr schlecht da. Und wenn wir uns anschauen, welche Länder stehen gut da, egal ob wir uns die Leistungen anschauen, ob wir uns Thema Sozialverknüpfung, Herkunft, Leistung anschauen. Das sind alles Länder, die kein differenziertes Schulsystem haben, sondern die im Grunde eine Oberschulform, eine Gesamtschulform haben. Jetzt müsste man sagen, es gibt kein Argument dafür, dass das Gymnasium unbedingt am Ende uns als Land oder unsere Schulen, unser Schulsystem im Lande leistungsfähiger macht.
Dazu könnte man jetzt natürlich mindestens ein Wochenendseminar durchführen. Herr Viada, ich will es mal versuchen, kurz zu machen. Ich glaube, dass sich internationale Befunde nicht eins zu eins auf die hiesige Situation übertragen lassen. Wenn man guckt, welche Länder mehrheitlich sozusagen ein eher stärker gegliedertes Schulwesen mit dem starken Gymnasium haben und wie erfolgreich die sind, also beispielsweise Bayern. Und wenn man sich Bundesländer anguckt, die eher einen höheren Anteil an Gesamtschulen oder integrierten Sekundarschulen oder Regelschulen, wie auch immer man die in den Ländern unterschiedlich bezeichnet, anguckt, dann sieht man, dass der Leistungsoutput dort nicht besser, sondern eher schlechter ist. Also auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen, auf die unterschiedlichen Leistungen im föderalen Bildungssystem, lässt sich das, was international beobachtet wird, nicht eins zu eins übertragen. Wo ich wieder einmal, glaube ich, durchaus Zugeständnisse machen würde an Sie und gleichwohl eine andere Interpretation machen würde, ist, ich sehe schon, dass die allgemeine PISA-Interpretation eine ist, die sich mit Freude auf bestimmte Dinge stürzt. Also selbst der sehr von mir geschätzte Olaf Köller sprach nach der letzten PISA-Runde 2022 vom Niedergang des Gymnasiums in dem Fall. Das sehe ich nicht so. Ich sehe schon, dass wir mehr Leistung und bessere Leistung uns wünschen würden. Wenn man es aber im internationalen Vergleich anguckt und hier auch mit der OECD-Skala, war es bei der letzten PISA-Untersuchung tatsächlich so in allen Bereichen, also Mathematik, Naturwissenschaft und Lesekompetenz, ich sage jetzt nur für Mathe, war der Durchschnitt am Gymnasium 546 Punkte, die erreicht wurden. Und an den nicht-gymnasialen Schularten 438. Also eine deutliche Differenz, von der ich glaube, das führt vor allem dazu, dass die nicht-gymnasialen Schularten gestärkt werden müssen. Und im internationalen Vergleich, wo uns immer sozusagen der Niedergang angehängt wird, muss man allerdings beobachten, dass die erreichten Mittelwerte eben in denen die OECD-Skala im anführenden drei Ländern, und das waren in dem Fall Japan, Korea und Estland, die liegen jeweils unter dem, was am Gymnasium erreicht wurde.
Aber
Also
das
wir
ist jetzt
sehen.
schon ein bisschen ein kleines bisschen ein statistischer Trick, Frau Lenklitzing, weil auf
Ja.
der da vergleichen Sie dann landesweite Werte, die über alle Schulen im Land hinweggehen, mit den Werten in einem System, wo wir die Schüler sortieren vorher, wo wir natürlich mehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler im Gymnasium haben. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
Also da würde ich Ihnen insofern recht geben, als das keine genau passende Vergleichsgruppe ist. Sie argumentiert nur, oder ich argumentiere in dem Fall gegen dieses Niedergang des Gymnasiums, weil sich die Leistungen dort durchaus vergleichen lassen, wenngleich auch die Vergleichsgruppe nicht identisch ist. Und wo ich Ihnen aber zustimmen würde, ist die Diskrepanz zwischen den Leistungen am Gymnasium, ich sage ja nochmal, diesen mathematischen Durchschnittskompetenzwert von 546 gegenüber den nicht-gymnasialen Schularten von 438. Das ist das eigentliche Problem. Und aus meiner Sicht aber die Statistik oder guckt auch die Bildungsforschung da noch nicht differenziert genug, weil, und das ist ja durchaus ein Problem in unserem Föderalismus, das Gymnasium ist die einzige weiterführende Schulart in jedem, die es in jedem Bundesland gibt. Also das finden Sie in Sachsen wie in Bayern oder Bremen und so weiter. Aber die nicht-gymnasialen Schularten sind so differenziert in den Ländern und auch so unterschiedlich benannt, dass man deren Leistung eigentlich gar nicht genau erfassen kann, um dort mit bestimmten Veränderungen und Förderschwerpunkten anzusetzen. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein Forschungsdefizit. Das würde ich mir anders wünschen. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Aber es ist natürlich insofern ein Problem, weil wir immer auch eine hinreichend große Zahl an Schularten brauchen, um was über diese Schulart sagen zu können. Aber wir haben da tatsächlich auch nochmal ein Datenproblem, das wir aus meiner Sicht eher nochmal angehen müssten, als die große Revolution in Deutschland für ein Einheitsschulsystem auszurufen.
Was natürlich ein Kampfbegriff ist, ein
Ja, natürlich,
Einheitssprich.
den musste ich jetzt auch
Ja?
noch verwenden, ist ja klar.
Also mich überzeugt das noch nicht so richtig, weil, wie gesagt, wir sehen, dass andere Systeme, die eine Differenzierung des Schulsystems, ein differenziertes Schulsystem in dem weiterführenden Bereich nicht kennen, dass die besser dastehen als wir. Wir sehen auch, ich finde das nicht besonders, das kann man relativ platt sogar sagen, dass wenn ich Schüler vorher sortiere nach ihrer Leistungsfähigkeit, die Schulform, wo ich die besseren Schülerinnen und Schüler hinschicke, natürlich besser abschneidet. Das finde ich jetzt erstmal wenig überraschend. Mich würde vielleicht am Ende noch mal eine Einschätzung von Ihnen interessieren. Wenn ich sage, die These aufstelle, dass die besten Lehrerinnen und Lehrer nicht an den Gymnasien sind, sondern dort sind, wo besonders viele Kinder sind mit schwierigen Verhältnissen, mit einer Herkunft, die eher bildungsfern ist, und sie diesen Kindern ermöglichen, vielleicht nicht auf den PISA-Wert zu kommen, die Gymnasien im Schnitt schaffen, aber auf verbesserte Werte zu kommen. Das sind die wirklich guten, die besten Lehrerinnen und Lehrer, werden an guten Gymnasien sich die Schülerinnen und Schüler fast von alleine unterrichten.
Also ich würde sagen, wir brauchen an jeder Schulart die passenden Lehrkräfte. Auf diese Passung kommt es an, die Passung von Kind und Schulart und auch die Passung von Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern oder Lehrkraft und Schulart. Diese Passung ist wichtig und da würde ich nochmal den Bogen zurückschlagen, ganz an unseren oder an den relativen Anfang, was noch zum Beamtenverhältnis gehörte. Also im Beamtenverhältnis haben die Länder natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich Lehrkräfte zuzuweisen. Wir haben auch Länder, in denen wird das praktiziert und wir haben natürlich auch Länder, wo diese Zuweisung gar nicht erfolgt, sondern ein Selbstsuchsystem quasi existiert. Das finde ich falsch, weil ich in der Tat da glaube, dass diese Zuweisung qua Leistungsorientierung in dem Fall die richtige wäre, was aber nicht bedeutet, dass jede Lehrkraft, die möglicherweise einen Superschnitt in ihrem Examen hat, tatsächlich für jede Schulart die beste Lehrkraft wäre, sondern es geht um das Passungsverhältnis. Diejenigen, die gerne Grundschullehrkraft werden wollen oder diejenigen, die tatsächlich gerne einen hohen Anspruch oder einen besonders hohen Anspruch sozusagen auf das soziale Commitment mit ihren Schülerinnen und Schülern legen und die richtig stark machen wollen in bestimmten Bereichen, weil sie da selber auch bestimmte Kompetenzen haben. Das muss sozusagen passen, aber nicht dieses generell zu sagen, wer sind die Besten qua Note und die schicke ich dann in die Brennpunktschulen. Da würde ich sagen, das ist nicht das adäquate Passungsverhältnis. Und da würde ich fast sagen, das müssten Sie auch so sehen, Herr Viada, oder?
Da geht es nicht darum, dass ich der Meinung bin, wir sollten die Besten alle in die Brennpunktschule schicken. Meine Sichtweise ist andersherum. Ich glaube, dass die Leistung von Lehrerinnen und Lehrern in Brennpunktschulen unvergleichbar höher ist als mit der Leistung von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, die vergleichsweise wenig soziale Probleme haben. Das ist meine These, die ich aufstelle. Aber die können Sie wahrscheinlich als Bundesvorsitzende des Philologenverbandes nicht wirklich unterstützen.
Ich würde in dem Fall sagen, wir müssen definieren, was Leistung ist. Und ich glaube, dass es da durchaus unterschiedliche Arten gibt und dass das Passungsverhältnis eben das Entscheidende wäre.
Frau Kitzing, ich habe bisher, glaube ich, noch keinen Podcast geführt, der so ausführlich war wie dieser. Das, denke ich mir, ist ein Kompliment an der Stelle, weil wir ein sehr spannendes Gespräch geführt haben. Jetzt wäre ich natürlich gespannt zu wissen, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern dann bis zum Ende durchgehalten haben. Ich hoffe, sehr viele, denn dann würden die jetzt von Ihnen auch noch die Antwort auf die immer gleiche letzte Frage bekommen. Wenn ich denn einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, wenn Sie einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, Frau Lenklitzing, welcher wäre das denn?
Wenn die Politik für die Ziele, die sie ausruft, die entsprechenden Ressourcen bereitstellen würde.
Susanne Lenklitzing, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Viada. Es war wirklich spannend. Danke.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, hat Ihnen das Gespräch gefallen? Gefällt Ihnen das Format? Sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte, im Blog und auch wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Anregungen für Themen, für GesprächspartnerInnen, Gesprächspartner haben, immer gern. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut. Auf Wiederhören bei Viada wundert sich.